Jetzt kommt es zur Predigt. Ihr habt noch Zeit, oder? Wir haben doch noch Zeit, oder? Ja, das ist schön. Und zwar ist es mir eine große Ehre, heute mich in drei Teile zu teilen. Teil Nummer eins wird erst zu uns predigen. Kevin! Komm, Kevin! Herzlich willkommen! Dann kommt noch eine Überraschung und dann werden wir Gott eine Antwort geben. Kevin, ich weiß nicht, ob du hier bekannt bist, aber stell dich mal ganz kurz vor. Dann sagst du, wie lange du schon in der Life Church dabei bist, welchen Beruf du machst, ne? Und ob du noch Single bist oder. Und dann werden wir den ersten Teil der Predigt von dir hören. Freut sich irgendjemand darauf? Jawohl, bitteschön.
Jawohl, danke Graziano, danke für die Introduction. Ich bin Kevin, ich bin 26 Jahre, ich bin jetzt schon über 6 Jahre hier in der Church, habe kürzlich jetzt fertig studiert und bald geht's für mich auf die Bibelschule. Und ich freue mich richtig, heute hier zu sein und einfach die Gelegenheit zu haben, eine kurze Predigt halten zu dürfen und euch von dem was weiterzugeben, was Gott mir in der letzten Zeit so ein bisschen aufs Herz gelegt hat. Das ist auch was ich immer mal wieder, über was ich immer mal wieder nachgedacht habe, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ich möchte anfangen mit einer Bibelstelle, die steht in 1. Korinther 3, Vers 11 bis 13. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil er durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Ja, das ist erstmal ein Statement. Und wir werden ja alle mal vor Gott stehen. Und die Bibel sagt, dass wir einmal für jedes Werk, was wir auf der Erde getan werden, haben, vor Gott ja, Rechenschaft ablegen werden. Und dabei werden auch unsere Werke, das, was wir auf der Erde getan haben, das wird auch getestet werden. Das wird vom Feuer erprobt werden. Und dabei wird alles offenbar. Das, was wir dabei gedacht haben, unsere Motivationen, auch da, wo Gott uns was ins Herz gelegt hat. Und genau, es wird alles offenbar. Schon König David hat im Alten Testament darüber geschrieben in einem Psalm. Er hat mehrmals darüber geschrieben. Und Gott hat ja König David als einen Mann nach seinem Herzen bezeichnet. Und ihm ist wahrscheinlich selber aufgefallen, dass auch seine Motivation vielleicht nicht immer komplett rein war. Und das drückt er in dem folgenden Psalm auch aus. Psalm 139, Vers 23 und 24. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch mal dabei ertappt habt, wenn ihr eine gute Sache gemacht habt. Vielleicht habt ihr euch mal dabei ertappt, dass neben dem guten Gedanken, den ihr hattet, der Gott ehrt, da sich vielleicht noch ein anderer Gedanke mal mit eingeschlichen hat. Das, was Gott euch aufs Herz gelegt hat, da kam vielleicht noch manchmal so eine kleine Nebenmotivation mit dazu. Vielleicht ging es dabei um was, wo andere es gesehen haben oder wo man besonders gut dasteht oder so. Und ich glaube, das ist was, das, womit jeder von uns Menschen mal zu kämpfen hatte, irgendwie, in irgendeiner Art und Weise. Und das sind auch alles Dinge, die einmal vor Gott aufgedeckt werden. Und die Stelle in Korinther, die beschreibt von verschiedenen Arten von Werken. Da steht von Gold, Silber, kostbaren Steinen, aber da steht auch von Holz, Heu und Stroh. Und eine Sache, die dabei auffällt, ist, dass die einen Materialien, die sind feuerfest und die anderen, die werden verbrennen, wenn da Feuer ist. Und das, was wir tun, was wir für Gott tun, aus einer reinen Motivation, was Gott uns ins Herz gelegt hat, das wird Bestand haben, auch in Ewigkeit. Das sind diese teuren, wertvollen, guten Materialien. Gold, Silber und kostbare Steine. Und da, wo sich Dinge eingeschlichen haben vielleicht, die Dinge, die werden offenbar werden und die haben keinen Bestand in Ewigkeit. Und darf ich mal sehen, ob irgendjemand weiß, wovon ich rede? Hat es jemand schon mal erlebt? Ja, okay, ich bin damit nicht alleine. Ja, da stellt sich die Frage, was für einen ewigen Wert haben dann diese Taten? Wir alle sind nicht perfekt, wir alle kennen es irgendwoher. Gott kennt uns und wir wissen, dass nur Gott heilig ist und nur Gott hat perfekte, reine Motivationen. Aber auch Jesus hat diese Dinge aufgegriffen, als er in der Bergpredigt zu den Leuten geredet hat. Und einfach mal ein paar Beispiele genannt und die möchte ich auch mit aufführen hier. Einmal in Matthäus 6, Vers 5 bis 6 steht zum Beispiel, einen Moment, 1 bis 4 erstmal. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, so sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Da spricht Jesus davon, vom Geben. Also damals wie auch heute war es schon gang und gäbe, dass die Menschen gegeben haben in der Gemeinde. Und auch beim Geben, wie bei vielen Dingen anderen, kann man auch eine gemischte Motivation haben. Das war vor allem damals noch mal präsenter als heute, weil damals war das immer sehr sichtbar, wo die Leute was gegeben haben. Heute kann man das ja vieles digital machen, online machen und niemand kriegt es mit und so. Aber damals war das sichtbar und da haben sich zum Beispiel bei den Pharisäern auch manchmal Nebenmotivationen eingeschlichen, wo sie besonders gut oder besonders geistlich oder so dastehen wollten. Und Jesus nennt noch ein anderes Beispiel. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und auf den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Ja. Es ist außerdem noch möglich, dass wir Dinge tun, die an sich gut sind, aber in einem Moment vielleicht nicht von Gott sind. Da gibt es einen Unterschied. Jesus, er ist ja das Brot des Lebens und er ist das Wasser des Lebens. Und seine Worte sind Leben, wie Petrus auch von Jesus bemerkt hat. Und wenn wir ihn und sein Wort in uns aufnehmen, wenn wir es nicht nur hören, sondern wenn wir richtig an seinen Worten hängen und es in uns aufnehmen wie Brot und es verdauen, dann hat die Bibel uns ein Versprechen gegeben, dann kommt sein Wort nie leer zurück. Das heißt, sein Wort, was in uns gepflanzt wird, das macht was mit uns, das verändert was von innen heraus. Sein Wort kommt nicht leer zurück. Und es gibt da auch eine Begebenheit im Lukas-Evangelium von Maria und von Martha. Die möchte ich auch noch kurz vorlesen. In Lukas 10, Vers 38 bis 42. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam. Und eine Frau namens Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach: Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Wo war jetzt der Unterschied in den beiden? War das jetzt schlecht von dem, was Martha gemacht hat? Ich denke nicht. Aber Jesus sagt zu Maria, dass sie das gute Teil erwählt hat. Maria hat ihn einfach nur angeschaut, hat ihn bewundert, hat ihn anbetet. Sie hat an seinen Worten gehangen, während Martha beschäftigt war, Dinge für ihn zu tun. Und wahrscheinlich hat sie nicht alles oder wenig davon mitbekommen, was Jesus eigentlich sagt. Und trotzdem war das richtig gut, was Martha gemacht hat an sich. Sie wollte Jesus ja nur Gutes tun. Ich meine, was kann dabei Schlechtes sein, dem Sohn Gottes eine richtig gute Mahlzeit machen zu können? Also es ist ja was Wunderbares. Und trotzdem sagt Jesus zu ihr, dass Maria den besseren Teil erwählt hat. Maria hat vielleicht bei den Worten von Jesus entdeckt, wie perfekt er ist. Und ihre Liebe zu ihm wurde immer wieder erneuert. Er hat die Schönheit seiner Art und Weise entdeckt, die Reinheit seiner Motive und seiner Eigenarten. Und Martha hat es vielleicht nicht alles mitbekommen, weil sie das vergessen hat, in dem Beschäftigtsein, was sie war, einfach Dinge zu tun für Jesus. Und was auch noch wichtig ist, was mir aufgefallen ist, dass Jesus hat Martha nicht zurechtgewiesen, weil Martha hat ja nichts Schlechtes in diesem Moment gemacht. Jesus hatte so viel Liebe in seiner Stimme, wo er zu Martha gesagt hat, Martha, Martha. Er hat ihr nur aufgezeigt, was wirklich wichtig ist. Dass es in dem Moment einfach wichtiger war, Jesus direkt zuzuhören und an seinen Worten zu hängen, als irgendwas für ihn zu tun. Es gibt noch eine andere Stelle, die sich auch auf Maria bezieht, wo sie die Alabasterflasche mit dem teuren Salböl ausgießt und Jesus Füße salbt und mit ihren Haaren seine Füße trocknet, was einfach ein richtiger Ausdruck von purer Anbetung ist. Und direkt gab es einige kritische Stimmen und insbesondere auch die Reaktion von Judas, der da behauptet hat, hey, das Geld, das könnte man ja teuer verkaufen und das Geld könnte man den Armen geben. Und abgesehen davon, dass die Motivation von Judas da nicht die richtige war, hat auch da Jesus zu ihm gesagt, dass die Armen jederzeit da sind. Man kann jederzeit was für die Armen tun, aber Jesus ist nicht immer da. Und damit hat er einfach die Prioritäten gesetzt. Er hat gezeigt, dass seine Gegenwart, seine Präsenz immer höher steht als irgendeine gute Tat, die man tun kann. Und damit möchte ich abschließen, dass gegenüber der Gegenwart Jesu sogar die guten Dinge, die man für ihn tun kann, kein Vergleich sind und absolut nebensächlich. Wenn wir an seinen Worten hängen und in uns was Gutes daraus entsteht, was wir dann tun, das hat in Ewigkeit Bestand.
Wow, Kevin, das erste Mal in diesem Kontext, hier, Kevin, hast du uns hier diese kurze Predigt gehalten. Vielen Dank, noch ein Applaus für dich, vielen Dank. Ich liebe es, wenn Gottes Gaben zur Entfaltung kommen. Und ich konnte auch in deiner Botschaft und jeder von uns hört ja, der eine hört so, der andere hört anders und irgendwie gibt es immer ein Teil, was mich anspricht. Aber auch darin, in dieser Predigt, habe ich die Linie gesehen, die wir schon die letzten Wochen gelegt haben, die Haltung, die Motivation, die richtige Denkweise zu haben. Dankeschön, dass auch das zum Ausdruck gekommen ist. So, die nächste ist unsere Becky. Becky Meyer, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Stell dich kurz vor, auch familiär. Und wir hören einen zweiten Teil der Predigt.
Hallo, guten Morgen, Church. Keine Sorge, ich bin genauso überrascht wie ihr. Aber wir schaffen das zusammen. Genau, ich bin Becky, ich bin 34. Ich bin tatsächlich seit Beginn an in der Alive Church. Habe das alles miterlebt. Warum mein Beruf relevant ist, weiß ich nicht, aber ich bin Bauingenieurin im Leitungstiefbau. Genau. Als Heiko mich gefragt hat, ob ich das hier mache, wollte ich ehrlich gesagt Nein sagen. Und ich habe es mir kurz überlegt und habe einfach was mitgebracht, was mir selber auf dem Herzen liegt und wo ich merke, wo ich auch immer wieder eine Erinnerung brauche. Und deswegen habe ich euch eine Basic im Glauben mitgebracht. Es ist ein Vers aus dem Psalm 23. Und bevor ihr jetzt schon euch langweilt, gebt mir noch 20 Sekunden. Der Psalm 23, ihr kennt ihn, glaube ich, alle. Es steht drin, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es ist dieser Psalm, in dem wir quasi als Christen mit einer Schafsherde verglichen werden und Gott ist unser Hirte. Und den Vers, den ich mitgebracht habe, Das ist der Vers 5. Vielleicht können wir ihn kurz sehen. In dem steht, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl und du schenkst mir voll ein. Und dieser Vers, ich finde, der wird ein bisschen unterschätzt. Wir sind uns, glaube ich, auch einig, dass hier dieser Schafsvergleich irgendwo aufhört. Ich habe mir dann in der Vorbereitung vorgestellt, da sitzen so ein paar Schafe um den Tisch rum und essen Salat. Ich glaube, darum geht es hier nicht, okay? Wir sind wieder bei den Menschen. Und was ich auch gelernt habe, ich habe gerade gesagt, ich bin seit Beginn an der Leichtshirt. Eine gute Predigt hat 3 Punkte. Ich habe euch 2 mitgebracht. Der erste Punkt ist, Gott lädt uns ein, an seinen Tisch zu kommen. Gott lädt dich ein, an seinen Tisch zu kommen. Und das passt so gut zu dem, was Kevin gerade gesagt hat. Genau die Situation war da. Gott war da, er saß am Tisch und er hat gewartet. Und wir spannen nachher, glaube ich, noch den Bogen zu dir, aber ich möchte euch heute ein Bild malen von einem wunderschön gedeckten Tisch. Und ihr könnt euch einfach vorstellen, ich weiß nicht, was ihr gerne esst, stellt euch einfach vor, da ist was richtig Leckeres drauf, okay? Vielleicht hier Spaghetti Bolognese, Lasagne, Burger, ich weiß nicht, ich habe auch schon ein bisschen Hunger. Stellt euch einfach vor, da ist richtig, richtig leckeres Essen drauf. Und an diesem Tisch sitzt Gott und er wartet auf euch. Und ich selber, ich liebe es zu essen. Es gibt tatsächlich Menschen, die essen nicht gerne, aber ich glaube, wenn ich mal fragen würde, wer isst gerne? Macht mal eure, ja, es gibt viele Leute, die gerne essen, genau. Ich glaube, wir können uns damit identifizieren. Ich habe eine Cousine, und mit der rede ich eigentlich fast nur übers Essen. Das ist, mit der kann man stundenlang über Essen reden. Die ist ein richtiger Genussmensch. Und ich habe ihr mal gesagt, wenn ich dir morgens schreiben würde, ich habe gefrühstückt, ich bin aus dem Haus, mir ist ein LKW über den Fuß gefahren und jetzt bin ich im Krankenhaus, du würdest sie mir garantiert zurückfragen, ja, und was hast du gefrühstückt? Also ich glaube, sie würde nicht im zweiten Fall dann doch auf die Idee kommen, mich zu fragen, wie es geht. Aber es macht einfach so Spaß, mit ihr über dieses Thema Essen zu reden. Und ich glaube, in diesem Thema an den Tisch zu kommen und zu essen, da steckt viel mehr drin als nur das. Da steckt dieser Moment drin, wo wir Genuss erleben dürfen. Und ich glaube, wir sind gerade in einer Welt, wo wir es oft verlernen, uns hinzusetzen und zu genießen. Uns hinzusetzen und zur Ruhe zu kommen. Ja, ich glaube, wenn wir uns mal die Statistiken ansehen würden zum Thema Burnout und was auch immer, Medienkonsum, ich kenne das selber, man sitzt vorm Fernseher und nebenher noch am Handy und dann macht man noch irgendwas nebenher. Wir haben echt ein Problem damit, zur Ruhe zu kommen. Und das ist einfach die Einladung heute echt, an Gottes Tisch zu kommen und zur Ruhe zu kommen. Einfach mal nichts zu machen. Einfach mal die Gemeinschaft und die Ruhe zu genießen. Und was passiert denn noch an so einem Tisch? An so einem Tisch, ja Gott, der Kevin hat es gerade gesagt, es ist unser Gastgeber, er lädt uns ein. Und er bedient uns. Er ist sich nicht zu schade, zum 10. Mal aufzustehen und zum Kühlschrank zu laufen und Ketchup zu holen oder hier steht es, den Becher voll einzuschenken. Und wenn der Becher leer ist, steht er wieder auf und schüttet dir nach. Er ist unser Gastgeber, er bedient uns. Und an so einem Tisch, da ist auch ein Moment der Seelsorge, wo man sich gegenüber sitzt und wo man Zeit hat, mal zu sagen, hey, wie war denn dein Tag? Erzähl doch mal. Und das ist einfach diese Einladung, die ich heute echt stellvertretend aussprechen will, dieses wieder zurückzukommen in Gottes Gegenwart und das anzunehmen und zu sagen, hey, da ist eine Einladung, wir müssen sie nur annehmen. Und das ist gut, was an diesem Tisch passiert. Und das ist so wichtig für unser Leben, zur Ruhe zu kommen und diese Momente zu genießen. Und alle, die hier sind mit kleinen Kindern, ich habe auch 2 kleine Kinder, an diesem Tisch, da sitzt nur du und Gott, da sind keine Kinder, da fallen keine Becher um, da werden keine Gabeln geschmissen. Du musst hinterher nicht den Brokkoli aus den Fugen ziehen. Es ist alles, du bist eingeladen, okay? Da bist nur du und Gott. Und ich finde, das ist ein perfektes Bild, oder? Und der zweite Punkt, also der erste Punkt, ich wiederhole ihn, war, du bist eingeladen, an Gottes Tisch zu kommen. Und der zweite Punkt ist, deine Feinde bleiben draußen. Wir haben es hier gelesen, im Angesicht meiner Feinde. Und früher habe ich immer gedacht, vielleicht sind wir wieder bei den Schafen, da sitzt so ein kleines Schaf und das isst den Salat. Und nebendran steht irgendwie so ein Wolf, der so sappernd zuguckt und schaut, wann das Schaf nicht aufpasst und dann springt er los. Aber ich glaube, das ist nicht das Bild, das wir hier malen. Und ich will euch kurz eine Geschichte erzählen. Meine Schwester ist ähnlich alt wie ich und als wir klein waren, haben wir uns mal abgeschaut, auf den Boden zu spucken. Und meine Mutter hat das nicht aus uns rausbekommen. Dann hat sie irgendwann gesagt, wenn ihr das nochmal macht, dann gibt es richtig Ärger. Meine Schwester hat leider wieder auf den Boden gespuckt. Also war die Konsequenz, wir sind zur Eisdiele gefahren. Bei der Eisdiele habe nur ich ein Eis bekommen, meine Schwester nicht. Also saß ich vor dieser Eisdiele und habe das Eis gegessen. Und ich weiß heute noch, wie sie es angefühlt hat, weil meine Schwester nebendran saß und kein Eis bekommen hat. Und ich glaube nicht, dass es in diesem Vers, ich musste daran denken, darum geht, dass wir versuchen, unser Essen runterzuwürgen und der Feind nebendran sitzt. Ja, der Feind ist da und das ist immer noch um uns drumherum. Aber in Gottes Gegenwart hat das alles keinen Raum. Und in Gottes Gegenwart dürfen wir das einfach mal ja, ausblenden. Und in der Bibel steht auch, der Feind, das sind nicht Menschen. Manchmal haben wir das so im Kopf, das ist der blöde Nachbar, der seine Hecke nicht schneidet, oder das ist der Mensch, der mir die Vorfahrt nimmt, oder auf der Arbeit jemand, der mir nicht gut gesonnen ist. Aber unsere Feinde, das ist was ganz anderes. Und ich habe vorhin das Mediateam gebeten, nochmal die Folie von vorhin anzublenden. Vielleicht könnt ihr das kurz tun. Das sind die Gebetsanliegen. Und genau. Manchmal stehe ich hier und wir lesen diese Gebetsanliegen und man merkt so richtig die Schwere und die Last. Und unser Feind, der schläft nicht. Und es gibt so viele Dinge, die uns in Angst und Not bringen und die unsere Existenz bedrohen. Manchmal ist das hier nur ein Satz Kündigung oder sowas. Aber jeder, der es mal erlebt hat, der weiß, wie hart es in dem Moment ist und wie sich das anfühlt. Oder finanzielle Sorgen, Diagnosen, Süchte, Zwänge, Ängste. Ihr könnt da alles einsetzen, was euch gerade beschäftigt. Ihr kennt diese Feinde, oder? Die sind da, die sind in unserem Leben. Und es sind auch oft leider Dinge, die uns von Gott trennen, die zwischen uns und Gott stehen und die auch zwischen uns und der Einladung Gottes stehen, an seinen Tisch zu kommen. Aber wir haben es vorhin im ersten Liedsaal, wo ich bin dir dankbar für das erste Lied, gesungen, Your presence is an open door. Diese Tür ist offen. Wir dürfen durch diese Feinde durchmarschieren, weil wir Gottes Kinder sind und weil Jesus diesen Weg ja schon frei gemacht hat. Wir müssen nichts dafür tun. Der Weg ist schon frei und wir dürfen da durchgehen. Wir dürfen das links und rechts liegen lassen und uns einfach an diesen Tisch setzen und genießen. Und das ist auch die Einladung, die ich euch heute mitbringen will, echt zu sagen, ich lasse das mal links und rechts. Und trotz allem, wir glauben daran, dass diese Gebetsanliegen, ja, deswegen beten wir dafür, wir glauben an Heilung, wir glauben an Wunder und das wird auch passieren. Aber Gott hat was viel Längerfristiges noch zusätzlich geplant und das ist eine Beziehung mit uns einzugehen. Und diese Beziehung, die besteht nun mal, ihr könnt mal, wenn ihr neben eurem Partner sitzt, dann rempelt den mal an, aber ganz vorsichtig, ne? nicht wehtun, so, das Wichtigste oder eine Grundlage in der Beziehung, nicht das Wichtigste, ist nicht die Liebe, also auch, aber ist die Kommunikation. Na, jetzt stöhnen wahrscheinlich alle Ehepaare über Kommunikation wieder. Aber wir könnten ja zu Gott sagen, hey, Gott, du weißt ja eh alles. Warum soll ich dir erzählen, wie mein Tag war? Du warst doch dabei. Ja, können wir tun. Aber Gott ist an einer Beziehung interessiert. Gott ist an einem ernsten Gespräch interessiert. Gott ist daran interessiert, dass du erzählst, wie du Dinge empfindest. Und er ist auch da interessiert, einen Dialog zu führen. Er sitzt ja da und er gibt dir Hilfe und er antwortet und er hört zu. Und das ist einfach diese Einladung, die ich euch heute stellvertretend aussprechen möchte, dass wir in seine Gegenwart kommen dürfen, dass wir uns hinsetzen dürfen, dass wir genießen dürfen, dass wir zur Ruhe kommen dürfen, einfach mal einatmen und uns lieben lassen dürfen. Es ist ein Ort des Friedens, der Annahme, der Heilung, der Seelsorge. Und ich will auch gerade die Menschen ansprechen, die vielleicht sagen, hey, da steht was zwischen mir und dieser Einladung. Da sind diese Feinde außenrum. Oder ich bin da vielleicht einfach noch nie durchgegangen. Diese Tür, die ist frei und der Weg ist offen. Wir müssen es einfach nur annehmen. Wir dürfen jederzeit zu ihm kommen. Und es wird einfach was fehlen, wenn dieser Stuhl von dir leer bleiben würde. Und damit schließe ich als letztes. Wenn ihr es mal erlebt habt, vielleicht einen Verlust von einer geliebten Person und ihr kommt in diesen Raum und die Person ist nicht mehr da und ihr seht diesen leeren Stuhl, dann spürt man doch diesen Verlust und dann spürt man, dass da was fehlt und man spürt Trauer und Wehmut. Und wenn wir das als Menschen spüren, wie viel mehr spürt Gott das, wenn er da sitzt und er sitzt da und wartet, er hat den Tisch gedeckt, es ist alles da und diese Einladung liegt nur an uns, es anzunehmen und an seinen Tisch zu kommen. Amen.
Auch hier spüren wir, wie Gott zu uns spricht. Vielen Dank, Becky, für diese Botschaft. Tatsächlich eine Fortsetzung von dem, was Kevin gesagt hat. Und das ist sehr wichtig, dass wir das auch jetzt tun, dass wir uns diesen Tisch vorstellen. Jesus sitzt dort. Und wir wollen auch gleich beten. Und ich bitte, dass die Band schon nach vorne kommt. Ich will es einfach so jetzt uns da hineinführen. Wir haben letzte Woche gesagt, unser Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern die Feinde sind Umstände, die Feinde sind keine Menschen, sondern das, was uns aus dieser Ruhe und aus diesem Frieden mit Gott uns daraus katapultieren will. Aber wir lassen das nicht zu. Und ich möchte jetzt auch diesen Gebetsmoment, ich spüre das so im Geiste, auch Menschen zu segnen heute hier. Ich spüre auch diesen Vers, den ich euch jetzt lese, Epheser 1, 18. Epheser 1, 18. Er gebe euch, wer? Gott gebe uns jetzt erleuchtete Augen des Herzens. Siehst du diesen Tisch? Kannst du es dir vorstellen? Siehst du dich an den Füßen von Jesus? Siehst du diesen reich gedeckten Tisch? Siehst du die Fülle, die Gott für dich hat? Kannst du es dir vorstellen? Er erleuchtet die Augen deines Herzens. Das Herz, das Innere und die Augen unserer Seele. Die Augen unseres Denkens ist unsere Vorstellung, Imagination. Es ist unsere Vorstellung. Die Vorstellung ist die Sprache des Glaubens. Jesus am Tisch, Maria an seinen Füßen, kannst du es dir vorstellen? Jetzt sage ich, stell dir vor, du an den Füßen von Jesus. Stell es dir vor. Ich und du brauchen diese Hilfe von Gott, dass er unsere Vorstellungskraft heilt, öffnet, eröffne und er erleuchtet die Augen des Herzens. Nur so kommen wir rein, die Dinge zu sehen in unseren Gedanken, die Gott tun will. Kannst du dir vorstellen, dass du frei wirst von deiner Depression? Stell dir vor, du bist frei von Ängsten. Stell dir vor, du bist frei von Menschenfurcht. Stell dir vor, dass du frei reden kannst über dein Leben, über Gott, über seine Treue. Stell es dir vor, wie Gott dich gesund macht. Stell es dir vor, wie du Weisheit bekommst. Stell dir vor, dass du die richtigen Entscheidungen triffst. Stell dir es vor, an diesem reich gedeckten Tisch zu sitzen. Um das dir vorzustellen, brauchst du erleuchtete Augen des Herzens. Und der Glaube mit und die Beziehung mit Gott, der Glaube an Gott ist, dass du es dir vorstellst. Es ist nicht, du musst gar nichts. Aber stell dir vor, du bist frei, Nein zu sagen an das, an der Sache, die dich kaputt machen will. Stell es dir vor, dass du überwinden kannst. Stell es dir vor, dass du siegen kannst. Stell es dir vor, dass du vergeben kannst. Stell es dir vor, dass du nicht mehr hassen kannst. Er erleuchte die Augen deines Herzens. Und der Glaube ist die Gewissheit von Dingen, die wir nicht sehen, mit diesen Augen, aber wir sehen sie mit den erleuchteten Augen meines Herzens. Meiner Seele Stell es dir vor, wie deine Freunde zum Glauben kommen. Stell es dir vor, wie dein Ehemann in der Church ist und Gott preist. Stell es dir vor, wie deine Kinder zu Jesus kommen und sie knien in seiner Gegenwart. Stell es dir vor, dass deine Ehefrau zurückkommt. Stell es dir vor, wie deine Familie Jesus nachfolgt. Stell es dir vor, wie du zusammen mit deiner Familie, mit deinem Ehepartner betest. Stell es dir vor, wie die Gegenwart Gottes kommt in euer Wohnzimmer, da wo ihr seid. Er erleuchtet die Augen deines Herzens. Stell es dir vor. Und da heißt es, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Und die Berufung, danke, danke Becky, danke Kevin, die Berufung ist, bei Jesus zu sein, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Stell es dir vor, wie du das Beten liebst. Stell es dir vor, wie du die Bibel lese liebst. Stell es dir vor, erleuchte die Augen deines Herzens, damit du erkennen kannst, erfahren kannst, schmecken kannst. Das ist, was Gott will, dass wir das sehen. Dass wir das sehen. Und so machen wir unsere Gedankenhygiene. So werden wir, es ist uns, das, so leben wir von innen aus. Ich sehe. Stell dir vor, die Engel, die um dich gelagert sind. Stell dir vor, wie der Schutz Gottes, die Engel Gottes, die Bewahrung Gottes in dein Leben ist. Stell es dir vor, wie deine Firma gesegnet wird von Gott. Stell es dir vor, dass du aufhörst, geizig zu sein. Stell dir vor, dass du ein großzügiger Mensch bist. Stell es dir vor. Er erleuchte die Augen deines Herzens. Und das geschieht, wenn du dich dafür öffnest. Komm an den Tisch seiner Gnade. Komm an den Tisch seiner Gnade. Und ich wünsche dir heute einen Nachmittag, wo du diese Auflistung weiterzählst. Und wo du sagen kannst, im Namen Jesus, ich will es und werde es mir vorstellen. Und ich werde daran glauben und werde daran festhalten. Das ist der Teil, der dir nicht weggenommen wird. Das ist der Teil, wo Jesus sagt, komm, ich bereite dir einen Tisch vor dem Angesicht deiner Feinde. Stell es dir vor. Erleuchte die Augen deines Herzens. Ich habe spontan jetzt Dinge aufgezählt, aber nur du kennst die Bereiche in deinem Leben, wo jetzt die Augen deines Herzens erleuchtet werden. Mit der Hoffnung, mit der Berufung, dass wir in der Gunst und in der Liebe Gottes leben. Und dann heißt es, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes. Becky, das ist dieser Tisch, reich gedeckt. Herrlichkeit, Segnungen und solche Segnungen. Stell dir vor, wie der nächste Problem in deiner Ehe, in deiner Firma, in deinem Leben, stell es dir vor, wie du ihn so gleich erkennst, die Kraft hast, durchzugehen, auszuhalten und zu überwinden. Stell es dir vor, das ist Teil des Erbes Gottes. Und dafür möchte ich beten, demütig beten. Lass uns aufstehen. Und im Namen Jesus, ich weiß nicht, was du dir jetzt vorstellen sollst, aber ich bete, so wie Paulus gebetet hat. Herr, erleuchte die Augen des Herzens, die Augen der Seele. Erleuchte sie. Erleuchte sie mit deinem Licht, mit deiner Wahrheit, mit deinen Verheißungen, mit deinen Versprechen. Erleuchte sie. Ich bete, dass Menschen jetzt eine göttliche Vorstellungskraft empfangen, dass sie die Dinge in ihren inneren Augen sehen, die du tun willst. Dass sie Hoffnung neu erleben und erfahren sollen. Und ich lade dich ein, auch wenn du es leise tust, sag es mit deinen Worten, ich stelle es mir vor. Das ist meine Vorstellung. Das will ich sehen. Das will ich empfangen. Auf das warte ich. Auf diesen Tag werde ich warten, bis der Durchbruch kommt, bis die Antwort des Himmels kommt. Stell es dir vor. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Kind Gottes, sprich es aus über dein Leben. Sprich es aus. Bete mit mir, Heiliger Geist, erleuchte die Augen meines Herzens. Wiederhole es, Heiliger Geist, erleuchte die Augen meines Herzens. Ich will das sehen, was du schon längst vorbereitet hast. Ich genieße deine Gegenwart. Ich genieße deine Liebe. Ich genieße deine Gunst. Ich darf in deiner Gegenwart ausruhen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen.